Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr, Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit. Die Themen. Die türkische Armee dringt in den Nordirak ein, um Stellungen der PKK anzugreifen. Die Lage im Grenzgebiet ist explosiv. Die kalifornischen Buschbrände wüten weiter. Erst wenn der Wind dreht, hat die Feuerwehr eine Chance. Die Investmentbank Merrill Lynch muss wegen der US-Immobilienkrise mehrere Milliarden Dollar abschreiben. Ab Neujahr sind alle Teile des verschärften Ausländer- und Asylgesetzes in der Schweiz in Kraft, das hat der Bundesrat beschlossen. Grünliberale und Sozialdemokraten im Kanton Zürich können sich nicht auf eine einzige Ständeratskandidatur einigen. Nach der Wahlniederlage vom Sonntag sucht die FDP nach den Fehlern der Vergangenheit und der Strategie für die Zukunft. Und Argentiniens Provinz Buenos Aires, wo die Hoffnungen wachsen und die nächste Niederlage keimt. Eine Reportage aus dem Wahlkampf. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Irak steigt die Spannung. Das türkische Militär ist in den letzten 24 Stunden dazu übergegangen, direkt in Nordirak gegen mutmaßliche Stützpunkte der kurdischen Arbeiterpartei PKK vorzugehen. Auslandredaktor Robert Stähli.
Ungeachtet aller diplomatischen Bemühungen hat sich die Lage im türkisch-irakischen Grenzgebiet weiter zugespitzt. Türkische Artillerie begann letzte Nacht mit dem Beschuss von vermuteten PKK-Stellungen. Heute nun flog auch die Luftwaffe Angriffe in den Nordirak. Die türkische Regierung hat zudem starke Truppenverbände in die Krisenregion verlegt. Die Regierung in Ankara steht dabei unter wachsendem Druck der Bevölkerung, welche immer lauter einen militärischen Einmarsch in den Nordirak fordert. Angesichts dieser Drohung hat die irakische Regierung die Schließung aller Büros der PKK im Lande verfügt. Im Vorfeld von neuen türkisch-irakischen Krisengesprächen, wie sie für morgen in Ankara angesetzt sind, verlautete aus dem Umfeld des irakischen Präsidenten Talabani, dass der Irak die Auslieferung von PKK-Angehörigen nicht mehr kategorisch ausschließt. Das würde die Gefahr einer türkischen Invasion im Nordirak zwar reduzieren, andererseits drohte damit aber ein neuer innerirakischer Konflikt zwischen der Regierung in Bagdad und jenen im Autonomiegebiet der irakischen Kurden, welche die PKK bisher weitgehend gewähren ließ.
Robert Stähli. Der dänische Premierminister Rasmussen hat vorgezogene Parlamentswahlen für den 13. November angekündigt. Seine Minderheitsregierung, bestehend aus den Liberalen und der konservativen Volkspartei, weist in letzter Zeit gute Umfrageresultate aus. Die dänische Wirtschaft ist in guter Form und das Land hat eine vergleichsweise tiefe Arbeitslosigkeit. Rasmussen ist seit 2001 im Amt und hätte erst im Jahr 2009 Wahlen ansetzen müssen. Im Süden von Kalifornien zerstören die Busch- und Waldbrände weiter große Landflächen. Laut Angaben der Behörden haben die Feuer eine Fläche von 1700 Quadratkilometern verwüstet. Dies entspricht der Größe des Kantons Zürich. Mehr als eine halbe Million Menschen wurden zur Flucht gezwungen. Laut amerikanischen Medienberichten sind im Zusammenhang mit den Bränden mindestens 5 Menschen getötet worden. 70 weitere wurden verletzt. Besonders betroffen ist die Gegend um die Stadt San Diego, nahe der Grenze zu Mexiko. Die führende amerikanische Investmentbank Merrill Lynch hat rund 8 Milliarden Dollar abgeschrieben, das sind über 9 Milliarden Schweizer Franken. Dies wegen der Hypotheken- und Kreditkrise in den USA. Anfang Monat hatte die Schweizer Grossbank UBS angekündigt, dass sie wegen der Kreditkrise 4 Milliarden Franken abschreiben muss. Ab 2008 wird für alle Personen ein Sozialhilfestopp gelten, für die ein ablehnender Asylentscheid gefällt wurde. Der Bundesrat hat das neue Ausländer- und das revidierte Asylgesetz auf Beginn des nächsten Jahres vollständig in Kraft gesetzt. Teile dieser Bestimmungen gelten bereits seit Beginn dieses Jahres. Ab 2008 wird der Sozialhilfestopp für alle abgewiesenen Asylbewerber zur Anwendung kommen. Der Bundesrat verspricht sich von einer konsequenten Anwendung dieser Vorschriften eine effizientere Bekämpfung von Missbräuchen. Im Zusammenhang mit Dienstverweigerern und Deserteuren aus Eritrea plant Bundesrat Blocher, mit einem dringlichen Bundesbeschluss das Asylgesetz zu ändern. Gegenwärtig gelten diese Personen gemäß einem Gerichtsurteil als Flüchtlinge. In Zukunft soll dies nicht mehr automatisch der Fall sein. Beim zweiten Wahlgang für den noch freien Ständeratssitz des Kantons Zürich tritt SP-Kandidatin Chantal Galadi nochmals an gegen den Präsidenten der SVP Schweiz, Nationalrat Ueli Maurer. Noch offen ist hingegen, ob die grünliberale Verena Diener ebenfalls nochmals antritt. Damit würden die Wahlchancen für beide Frauen sinken. Dazu meinte Chantal Galadi:
Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe das im Voraus festgelegt. Wäre ich hinter ihr gewesen, hätte ich mich zurückgezogen. Jetzt bin ich über 10.000 Stimmen vor Frau Diener. Das heißt, ich habe einen Wählerauftrag, eine repräsentative Umfrage, Befragung des Wahlvolkes. Deshalb trete ich noch einmal an und sie muss selber wissen, wie sie entscheidet.
Verena Diener ihrerseits will bis Ende Woche entscheiden, ob sie sich für den zweiten Wahlgang Ende November aufstellen lässt. Die Mieten in der Schweiz steigen auch im nächsten Jahr allerdings etwas langsamer. Zu diesem Schluss kommt das Beratungsunternehmen Würst & Partner in einer Studie. In den vergangenen 12 Monaten stiegen die Mietzinse um 2,6%. In den nächsten 12 Monaten dürfen es noch 2,4% sein. Vor allem Altbauwohnungen, die 4/5 des Wohnungsbestandes ausmachen, seien teurer geworden. Große neue Wohnungen wurden im Schnitt hingegen günstiger. Auch bei den Eigentumswohnungen und den Häusern dreht sich die Preisspirale der letzten Jahre laut der Studie etwas weniger stark, da das Angebot zugenommen hat. Die Post streicht bei ihren Chauffeuren 140 bis 170 Stellen. Die Streichungen stehen laut einem Postsprecher im Zusammenhang mit einem Projekt, das die Konzentration der Briefpost auf 3 Hauptverarbeitungszentren und 6 regionale Nebenzentren vorsieht. Gesamthaft will die Post mit diesem Projekt 2400 Stellen streichen.
Kalifornien brennt. Im Kampf gegen die Waldbrände bleibt der Feuerwehr nur die Hoffnung auf anderes Wetter. Die Büchse der Pandora. Nachdem interne Kritik an Pascal Couchepin laut wurde, droht ein Hauskrach beim Freisinn. Der Teufel hockt in der Hauptstadt. Wenn die Friedensgespräche für Darfur scheitern, trägt die sudanesische Regierung die Schuld. Wahlkampf in der Pampa. Wer Buenos Aires hat, hat das ganze Land. In der größten Provinz entscheidet sich die Zukunft Argentiniens, nicht nur die politische. Begehrte Zentrumslage. Wer schick wohnen will in der Schweiz, muss dafür auch ganz schön blechen. Dann:
Wo erzeugt ein Molekül einen Gedanken und wo erzeugt ein Gedanke ein Molekül?
Professor Gerd Volkers über den kleinen Grenzverkehr zwischen Geist und Materie. Porträt eines helvetischen Denklabors 10 Jahre nach dessen Gründung. Und im Dossier: Augen zu und durch geht nicht mehr. In Florenz wird Italiens verfehlte Migrationspolitik sichtbar und gefährlich. Eine Reportage. Die kalifornischen Waldbrände, die seit Tagen wüten, sind nicht unter Kontrolle zu kriegen. Bisher mindestens scheint der Kampf der rund 7000 Feuerwehrleute fast aussichtslos. Die Brände fressen sich in Wohngebiete, rund 1200 Häuser sind schon niedergebrannt. Hunderttausende von Menschen fliehen und lassen fast alles zurück, was sie haben, Max Ackermann berichtet.
Wenn das Feuer kommt, bleibt keine Zeit für sorgfältiges Packen.
I just put water in the truck, the kids in the truck, the dogs in the truck and I just left everything else.
So wie diese Frau sind viele hunderttausend weitere nur mit dem Allerwichtigsten geflüchtet und haben zum Beispiel im Fußballstadion von San Diego Unterschlupf gefunden.
In the mountain, the fighters and say at 12 p.m. say, oh my goodness, I wake up my family and let's go and come here and right now let's stay here.
Die Leute schlafen auf Feldbetten, verpflegen sich an improvisierten Essständen. Diese Bilder erinnern zwar an die Zustände nach dem Wirbelsturm Katrina vor 2 Jahren, doch jetzt klappt vieles wesentlich besser. Wir sind zuversichtlich, sagt diese Frau, es gibt keine Sicherheitsprobleme und alle sind freundlich und zuvorkommend.
I feel very confident. Nobody's breaking into the car, nobody's, you know, bothering anyone. Everybody has a smile and everybody's trying to help. It's pretty cool.
Tatsächlich gibt es genügend Decken, Esswaren, Medikamente und die Menschen verfolgen auf Bildschirmen die Entwicklung des Feuers. Das hat inzwischen über 1700 Quadratkilometer Land verbrannt, ein Gebiet so groß wie der Kanton Zürich. Gegen 1 Million Menschen mussten flüchten oder wurden vorsorglich weggebracht. 2, nach anderen Quellen 5 Menschen sind ums Leben gekommen. Noch ist das Drama aber nicht ausgestanden. Die Brände sind im Gegenteil noch immer so gewaltig, dass die Feuerwehren oft hilflos sind.
We just did the best we could and picked the houses that we thought we could save and save them, you know, a lot of them. And at the same time breaks your heart when, you know, one right next door burns down.
Wir machen, was wir können, sagt ein Feuerwehrmann, und wir konnten viele Häuser retten, aber manchmal geht es einfach nicht und das bricht einem das Herz. Mehr als 1300 Häuser sind zerstört und Zehntausende im Großraum San Diego und rund um Los Angeles sind weiter bedroht. Doch nun zeichnet sich erstmals ein Hoffnungsschimmer ab. Laut Wetterbericht soll in den nächsten Tagen der heiße Wüstenwind, der die Feuer immer wieder anfacht, abflachen. Dann können mehr Löschflugzeuge eingesetzt werden und die Chancen steigen, das Feuer endlich eindämmen zu können.
Max Ackermann. Zwar gehörte auch die FDP zu den Wahlverliererinnen vom Sonntag, doch im Schaufenster der Medien stand vor allem die SP. Fast sah es danach aus, als könnte der Freisinn in Ruhe die Fehler analysieren und die dreckige Wäsche hinter verschlossener Tür waschen. Doch das ist seit gestern nicht mehr so. Seit ein paar Nationalräte Bundesrat Pascal Couchepin für die Wahlschlappe verantwortlich machten, halten auch andere Parteimitglieder mit ihrer Meinung nicht mehr hinter dem Berg. Nun wird öffentlich über die Defizite der Partei diskutiert. Und das sind nicht wenige. Die Einschätzung von Gabi Söllerschi.
Zum siebten Mal sackte die FDP bei den Wahlen ab, auf aktuell 15,5%. Und 7 Niederlagen in Folge, das nagt am Selbstvertrauen. Kein Wunder wird Kritik laut. Die einen zeigen mit dem Finger auf Gesundheitsminister Pascal Couchepin. Otto Ineichen beispielsweise und Filippo Leutenegger, beide bekannt als interne Kritiker. Und doch kann man ihre Äußerungen nicht bloß als Aufbegehren zweier Querdenker abtun. Denn auch anderswo kommt der Frust hoch. Der ehemalige FDP-Sekretär Christian Kauter etwa schimpft über die laue Kampagne. Die FDP sei im Wahlkampf nicht präsent gewesen, sagt er.
Wir haben einen blutleeren Wahlkampf ohne Emotionen geführt. Und es ist ihr auch nicht gelungen, die Themen zu setzen, die sie eigentlich vorbereitet hatte.
Blutleer, zu abgehoben und zu weit weg von den Alltagssorgen der Bevölkerung, so beurteilt auch der St. Galler Kantonalpräsident Marc Mechler den Wahlkampf mit den vier freisinnigen Welten.
Wir haben unsere Botschaften zu intellektuell verkauft. Hier müssen wir sicherlich noch einfacher, klarer und prägnanter werden.
Um wieder in der Sprache des Volkes zu sprechen, solle auch die Parteispitze regelmäßig an Straßenaktionen teilnehmen, rät der ehemalige Parteisekretär Kauter. Doch die FDP krankt nicht nur an schlechter Kommunikation, die Probleme liegen tiefer. Allzu oft wirkt ihre Politik widersprüchlich. Da kämpft der Freisinn gegen das Verbandsbeschwerderecht an und will gleichzeitig grüne Politik machen. Da trumpft die FDP mit der Forderung auf, das Steuersystem sei längerfristig radikal zu vereinfachen und tritt im gleichen Atemzug für neue Abzüge ein, die das Steuersystem noch viel komplizierter machen. Und die Familienpolitik. Man wolle mittelständische Familien fördern, schrieb sich auch der Freisinn auf die Fahne, lehnte aber höhere Kinderabzüge ab. Überhaupt versuchte FDP-Chef Fulvio Pelli, die Partei als moderne liberale Reformkraft zu positionieren. Und tatsächlich hat er die Programmarbeit in den letzten 2 Jahren mutig vorangetrieben. Doch der Basis war das Tempo bisweilen zu forsch. Mehr als einmal wurden Reformprojekte an der Delegiertenversammlung ausgebremst. Und nun, nach der Niederlage, mehren sich die Stimmen aus wirtschaftsnahen Kreisen, die hinter vorgehaltener Hand oder auch ganz öffentlich eine Korrektur fordern. Christian Kauter findet:
Die FDP ist und bleibt eine Wirtschaftspartei und dazu muss sie stehen und sie muss es auch besser kommunizieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt.
Und der Unternehmer Johannes Schneider-Ammann sekundiert:
Jedes Unternehmen pflegt in erster Linie das Kerngeschäft und bleibt somit erfolgreich. Und das ist auch die Empfehlung, das Rezept für die FDP.
Dies ist das Spannungsfeld, in dem die Partei steckt. Will sie neue urbane Wählerinnen, vor allem Frauen, gewinnen, so ist eine Ausrichtung als moderne liberale Reformkraft angezeigt. Doch dann verliert sie Kredit bei traditionelleren Kreisen. Positioniert sich die FDP indes als Wirtschafts- und Sparpartei, so ist sie für liberale Frauen wenig attraktiv. Zudem wird dann kaum erkenntlich, worin sie sich von der SVP abgrenzt, einmal abgesehen von der Außenpolitik. Eine vertrackte Situation, die Partei intern noch viel zu reden geben wird. Denn eines ist klar, die hiesige FDP ist nicht bereit, zugunsten eines klar erkennbaren Profils weitere Verluste hinzunehmen. Obwohl ihr vielleicht gerade dies längerfristig helfen würde, wieder eine prägendere Rolle zu spielen.
Aus dem Bundeshaus berichtete Gabi Söllerschi. Weitere Analysen und Reaktionen auf die Wahlen finden Sie auch in unserem Wahldossier auf www.drs.ch. Es sieht nicht gut aus für einen Frieden in Darfur. Die Verhandlungen, die am Samstag in Libyen beginnen sollten, scheitern möglicherweise vor ihrem Start. Mehrere Darfur-Rebellengruppen haben heute ihre Teilnahme abgesagt. Seit Wochen arbeiten die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union darauf hin, mit einem breit abgestützten Abkommen der Darfur-Bevölkerung endlich Frieden zu verschaffen. Aber immer neu tauchen Hindernisse auf und immer wieder zeigt die Regierung dabei auf die Rebellen. Doch die sind kaum das einzige Problem und vielleicht nicht einmal das größte. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Der Westen ist ungeduldig und will die Bürgerkriegsgegner in Darfur so schnell wie möglich zu einem Friedensschluss bringen. Angesichts der humanitären Katastrophe in der riesigen westsudanesischen Region scheint dies auch angezeigt. 4,5 Jahre schon dauert der Bürgerkrieg in Darfur an. Mehr als 2 Millionen Menschen müssen unter prekärsten Bedingungen in vertriebenen Lagern leben. Doch zahlreiche Rebellengruppen sagen Nein zu den Verhandlungen. Das mache die Dinge noch komplizierter, denn einige dieser Gruppen repräsentierten wirklich die Darfur-Bevölkerung, meint die britische Sudan-Expertin Jill Lusk.
This complicates things even further because some of those groups are important factions representing people in Darfur.
Und kompliziert ist die Lage in Darfur. Bereits im vergangenen Jahr war auf Drängen der Staatengemeinschaft ein Darfur-Friedensabkommen unterzeichnet worden. Doch es erwies sich als wirkungslos, weil nur eine von 3 Rebellengruppen es unterzeichnete. Der Bürgerkrieg ging weiter. Die Gruppe, die unterzeichnet hat, sei zu einer Handlangerin der Regierung geworden, die schwerste Menschenrechtsverletzungen verübt habe, sagt Jill Lusk. Mittlerweile gibt es 12 Rebellengruppen in Darfur. Die einflussreichste von ihnen, die den Verhandlungen vom Samstag fernbleiben will, ist im Volk Darfur verwurzelt, der größten Volksgruppe in Darfur.
Abdelwahed al-Nur is in exile in France. He says the government has to stop attacking our people first.
Ihr Anführer al-Nur, der im Exil in Frankreich sei, sage, die Regierung müsse zuerst die Gewalt beenden, bevor verhandelt werden könne, und werde dafür von der UNO und vom Westen scharf kritisiert.
He's been very criticized by the United Nations and various interested governments.
Doch zahlreiche weitere Darfur-Rebellengruppen haben den Friedensvermittlern heute ebenfalls eine Absage erteilt. Auch sie weisen darauf hin, dass die Regierung in Darfur weiterhin Dörfer bombardiere und ihre Soldaten zusammen mit Milizen Dörfer und sogar Vertriebenenlager angriffen. Dabei ist der Umstand brisant, dass die Darfur-Rebellen sich im Südsudan auf diese Absage geeinigt haben, und zwar durch die Vermittlung der südsudanesischen Befreiungsbewegung SPLM. Zwar hat die SPLM mit der Regierung 2005 ein Friedensabkommen abgeschlossen und sitzt heute formell in der Regierung. Doch die Regierung hält wichtige Punkte des Friedensabkommens, wie etwa den Abzug ihrer Truppen aus dem Erdölfördergebiet im Süden, nicht ein und hat damit die SPLM verärgert. So ist im Schatten des Darfur-Krieges der Frieden im Südsudan brüchig geworden. Dass die SPLM die Darfur-Rebellen an einen Tisch gebracht habe, sei eine bedeutsame Entwicklung, meint Jill Lusk, und sie zeige, dass das Potenzial einer gemeinsamen Opposition des Südens und Westens gegen die Regierung bestehe.
A more united opposition against the government as a whole.
Jill Lusk will die Rebellen nicht von der Mitschuld am Elend der Darfur-Bevölkerung freisprechen. Doch sie pocht darauf, dass das Darfur-Problem von der Regierung verursacht wurde, als diese die Milizen bewaffnete, um die Zivilbevölkerung anzugreifen.
The problem really was created by the Sudanese regime, there's no doubt about that, arming the Janjaweed and so on to attack civilians, and that's well documented. The government has tried and tested theory of divide to rule and
ihre Taktik, die Bevölkerung zu entzweien, um die Macht zu erhalten, habe die Regierung im ganzen Land angewendet, auch in Darfur.
It's been doing it in Darfur.
Sudans Regierung gelinge es immer wieder mit Verhandlungsbereitschaft den Eindruck zu erwecken, sie wolle, im Gegensatz zu den Rebellen, den Frieden, während sie in Wahrheit weiter mit Gewalt gegen die Bevölkerung vorgehe und sogar die humanitären Hilfsleistungen erschwere.
The Sudan government is manipulating foreign governments, it manipulates aid agencies.
So manipuliere sie Regierungen, die UNO, Hilfsorganisationen und auch Journalisten.
Das war ein Bericht von Rudi Küng. Argentinien wählt am Sonntag eine Staatspräsidentin. Cristina Kirchner, die Frau des amtierenden Präsidenten Néstor Kirchner, dürfte mühelos gewinnen und die Nachfolge ihres Mannes antreten. Dennoch dauert auch ihr Wahlkampf bis zur letzten Minute und alle kämpfen am Schluss um eine Provinz, jene, in der sich jede Wahl Argentiniens entscheidet, die Provinz Buenos Aires. Dort lebt schon fast die Hälfte der Bevölkerung und dort treffen die großen Probleme und die großen Chancen Argentiniens aufeinander. Nur wer es versteht, die Menschen dieses Teilstaates für sich zu gewinnen, schafft den Einzug in die Casa Rosada, den Präsidentenpalast. Ulrich Achermann berichtet.
Todos y cada uno de los argentinos, trabajadores, empresarios, comerciantes, estudiantes, intelectuales, han vuelto a sentirse incluidos y representados.
54 Jahre alt ist Cristina Kirchner und eine begabte Rednerin. Ohne Manuskript schwärmt sie vor dem Publikum in der Provinz Buenos Aires treffsicher von jenem politisch-argentinischen Projekt, in dem sich wieder jeder repräsentiert fühle. Gemeint sind die 4 Regierungsjahre ihres Mannes und jener linksnationalistische Kurs, den sie als Präsidentin weiterzuführen verspricht, ja zu vertiefen.
Pero creo, argentinos y argentinas, que este 17 de octubre nos...
Die Kandidatin steckt im lachsfarbenen Kostüm, dunkel gefärbtes Haar fällt seidig auf die Schultern. An Hals und Handgelenken blitzt der Goldschmuck auf. Ein interessanter Kontrast zum heruntergekommenen La Matanza in der Provinz Buenos Aires, wo die First Lady auf Wählerfang ist. La Matanza ist der größte Teilbezirk der Provinz Buenos Aires, ein für Drogen und Gewalt berüchtigter Vorort der Landeshauptstadt. Verwahrloste Sozialbauten aus den Blütezeiten des Peronismus vor 60 Jahren und ausgemergelte Kinder, die sich mit herumstreunenden Hunden um die Bälle balgen. Der argentinische Sozialgulag trägt dieses Gesicht. La Matanza, das ist die Kehrseite der schillernden Hauptstadtquartiere. Im schicken Puerto Madero oder Palermo legen Touristen und elitäre Argentinier für eine einzige Mahlzeit locker so viel auf den Tisch, wie viele Familien in der Provinz pro Monat verdienen. Wer in Argentinien zum Staatschef aufrücken will, muss eine Botschaft haben für die Leute in Matanza und etwas zu verteilen. Jetzt vor den Wahlen kämen die Punteros auch bei den Armen vorbei, also die Adlaten der Kandidaten. Und sie kämen mit Lebensmittelpaketen an und allerhand Versprechen, sagt Margarita Avalos. Die Gaben nehme sie gern, auch wenn sie den Abgesandten der Kandidaten kein einziges Wort glaube. Nach den Wahlen würden die Armen für die Politiker sowieso keine Rolle spielen, meint die Mutter von 7 Halbwüchsigen.
Ahora se están acordando de nosotros. Ahora se están llegando y quieren, tienen interés, nos prometen cosas, pero yo a esa gente no le creo.
Margarita will Cristina Kirchner wählen. Mit Néstor am Ruder habe sich die Straßenreinigung in ihrem Wohnquartier stark verbessert. Der Bürgermeister, ein Kirchnermann, habe auch Kinderspielplätze bauen lassen. Was sie von einer Regierung unter Cristina zu erwarten hat, ist der 40-Jährigen zwar nicht klar. Die einzige konkrete Aussage der Kandidatin ist, dass sie gegen die immer rascher steigenden Preise einen Sozialpakt will. Staat, Unternehmer und Gewerkschaften sollen ihn am runden Tisch aushandeln. Néstor Kirchner, der amtierende Präsident, ist aufbrausend, oft abweisend und verliert schnell die Geduld. Richtig beliebt ist er nicht. Auch Cristina ist mit ihren druckreifen Sätzen zur Weltordnung nicht wirklich volkstümlich. Aber beide profitieren davon, dass die Wirtschaft in den letzten 4 Jahren wieder an Schwung gewonnen hat. Wer heute arbeiten wolle, finde mühelos eine Stelle, erzählt Margarita Avalos, und sie ist dankbar dafür.
Es que se consigue más trabajo, está más fácil ahora. Antes salía a buscar y no encontraba nada, ahora se encuentra. Si busca y quiere trabajar, encuentra trabajo.
Die gute Konjunktur und das Wirtschaftswachstum von 8-9% pro Jahr haben für die meisten Fachleute mehr mit den guten Rohstoffpreisen zu tun als mit der Politik der Kirchner Regierung. Das Geld macht Argentinien vor allem in der Provinz Buenos Aires, denn in diesem Raum konzentrieren sich neben den Sozialproblemen auch die Chancen. Nach der Vorstadt La Matanza werden die Siedlungen spärlicher, beginnt die Ebene der Pampa. Provinz ist eine irreführende Bezeichnung. Das Umland um die Kapitale Buenos Aires herum ist annähernd so groß wie ganz Spanien. 40% aller Wähler leben hier, ihre Laune entscheidet jede Wahl. Auf den fetten Böden der Pampa wird fast die Hälfte des argentinischen Sozialproduktes erwirtschaftet. Die Rinderaufzucht steuert einen schönen Anteil bei. Vor den Schlachthöfen gibt es heute wieder Gedränge. Die Metzger kommen kaum nach mit der Arbeit. Im Jahre 6, nach der großen Schuldenkrise und der Verarmung breiter Schichten, ist der Fleischkonsum wieder beim historischen Mittel von 65 Kilo pro Mensch und Jahr angelangt. Der Inlandsmarkt für Steaks boomt derart, dass die Kirchner Regierung zeitweise den Export von Vorder- und Hintervierteln untersagte. Vor den Gourmets in aller Welt müssten sich die Argentinier satt essen können, beschied der Präsident. Auch im anekdotenreichen Argentinien ist es neu, dass die First Lady selbst kandidiert und sich anschickt, ihren Mann politisch zu beerben. Doch mit den Kirchners ist seit jeher alles ungewöhnlich. Als Provinzler, der aus der patagonischen Kälte kam, zog Nestor vor 4 Jahren in die Casa Rosada ein, ins Regierungsgebäude der Landeshauptstadt. Kirchner kommandiert den linken Flügel des Peronismus und richtete Argentinien hauptsächlich mit Staatsdirigismus in der Wirtschaft wieder auf. Im Jahrzehnt zuvor hatten ebenfalls Peronisten regiert, und zwar jene von der neokonservativen Fraktion unter Carlos Menem, die Argentinien überschuldet und ins Unglück gestürzt hatte. Auch heute ist es mit dem Peronismus so, wie es immer war. Oft ist er Teil des Problems in Argentinien, manchmal aber auch Teil der schnellen Lösung wie jetzt. Nur weiß niemand so genau, wie es dann weitergehen soll, wenn sich die Rekordpreise für Fleisch, Getreide und Soja einmal abkühlen sollten. Eine Antwort darauf hat auch die Präsidentschaftskandidatin Cristina Kirchner nicht.
Das war der Bericht aus Argentinien von Ulrich Achermann im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Teures Zentrum. An guten Wohnlagen werden die Mieten in der Schweiz weiter steigen. Gedanken aus der Petrischale. Das Denklabor Collegium Helveticum wird 10. Und im Dossier Schmelztiegel Florenz. In der toskanischen Metropole geraten die Migrationsprobleme Italiens außer Kontrolle. Die Mieten steigen nächstes Jahr insgesamt wieder etwas langsamer an. Das gilt allerdings nicht für die teuren, zentral gelegenen Wohnungen. Die werden auch künftig immer noch viel teurer. Dieser Trend hält an, sagt das Immobilienberatungsbüro Wirst und Partner. Denn hübsche Wohnungen im Herzen der Stadt sind beliebt, besonders auch bei gut betuchten Mietern, die aus EU-Staaten in die Schweiz arbeiten kommen. Anders als frühere Zuwanderer müssen diese sich nicht mehr mit Wohnsilos am Rand der Stadt zufrieden geben. Priscilla Imboden.
Es ist schwieriger geworden, in der Schweiz eine schicke Wohnung an zentraler Lage zu bekommen. Denn nicht nur Schweizerinnen und Schweizer sind bereit, viel fürs Wohnen auszugeben, auch Zuwanderer sind an schönen Wohnungen in den Stadtzentren interessiert. Und sie können es sich neu auch leisten, wie Studienleiter Dieter Marmet von Wüst und Partner erklärt.
Im Gegensatz zu früher, wo es vor allem Arbeiter waren im Bereich der Landwirtschaft, des Gastgewerbes, der Bauwirtschaft, sind das heute hauptsächlich Leute aus dem Dienstleistungsbereich, aus dem Gesundheitsbereich, hochqualifizierte Leute und eben auch Leute, die mehr verdienen als die Zuwanderer früher.
Dies, weil das Personenfreizügigkeitsabkommen es für Fachkräfte aus der EU möglich macht, problemlos in die Schweiz arbeiten zu kommen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag an das Schweizer Wirtschaftswachstum. Diese Migration wirkt sich nun aber auf die Mietpreise aus. Ganz besonders in Zürich und im Genferseegebiet. Ein Ende der steigenden Preise bei den teuren Wohnungen ist nicht in Sicht, wie Dieter Marmet sagt.
An gewissen Orten ist die Nachfrage einfach so viel größer als das Angebot, dass das nicht so einfach ausgeglichen werden kann. Also denken Sie an die großen Zentren, da ist einfach der Platz, um neue Wohnungen zu bauen, beschränkt und im Moment die Nachfrage quasi unbeschränkt. Und das führt dazu, dass in diesen Lagen die Preise gestiegen sind und wohl auch noch etwas weiter steigen werden.
Nicht nur Mieten, auch Wohneigentum ist in den Städten teuer. Die Preise für Wohneigentum könnten zusätzlich Auftrieb erhalten, sollte die umstrittene Lex Koller fallen. Die Lex Koller schränkt bislang den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland ein. Ursprüngliches Ziel des Gesetzes war es, eine Überfremdung beispielsweise in Tourismusregionen zu verhindern. Sollte die Lex Koller tatsächlich gestrichen werden, wie das der Bundesrat möchte, hätte das aber nicht nur Auswirkungen auf die Tourismusregionen. Dazu sagt Thomas Bieger, Professor für Tourismus an der Universität St. Gallen.
Eine Lex Koller-Aufhebung würde sich vor allem bei den Top-Destinationen auswirken und auch auf international bekannte städtische Standorte, das heisst Zürich, Genf, Basel, diejenigen, die eben auch internationale Mitarbeiter, internationale Konzerne anziehen.
Damit würde Wohnraum in den Städten durch die Aufhebung der Lex Koller noch teurer. Wer inskünftig zentral und luxuriös wohnen möchte, muss Glück haben, sowie einen Haufen Geld.
Das war ein Beitrag von Priscilla Imboden und Evelyn Kobler. Collegium Helveticum, diesen Namen haben Sie vielleicht noch nie gehört. Und er steht leicht verstaubt, wer klingt auch nicht im Verdacht, so vielen bekannt zu sein wie Grasshoppers oder Young Boys. Auf seinem Feld, oder hier müsste man wohl sagen Campus, ist das Collegium Helveticum aber nicht weniger bedeutend als die beiden Fußballclubs auf ihrem. Es ist ein universitärer Think Tank, dafür gibt's noch kein lateinisches Wort. Eine Institution der Uni Zürich und der ETH, die seit 10 Jahren besteht und versucht, Geistes- und Naturwissenschaften zusammenzuführen. Denken ohne Scheuklappen heißt das. Klingt gut, aber was bedeutet das genau, Beatrice Born?
Die Sternwarte der ETH, Sitz des Collegium Helveticum, liegt mitten im Universitätsviertel von Zürich. Das Gebäude des Architekten Gottfried Semper, Erbauer der Oper von Dresden, empfängt die Besuchenden mit stilvollem Ambiente. Hier lässt sich gut denken. Pharmazeutikprofessor Gerd Volkers leitet das Collegium Helveticum seit 3 Jahren mit Leidenschaft.
Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier das Vergnügen habe zu leben, für die ist das ein Incentive. Das heißt, die haben ein ausgesprochen großes Vergnügen daran, in dieser Gruppe über Probleme nachzudenken.
Dass sie dies gemeinsam tun, ist alles andere als selbstverständlich. Wer sich auf den Weg einer akademischen Karriere mache, der oder die Forscherin, finde sich inmitten des globalen Wettbewerbes wieder. Was zählt, sei schließlich die Zahl der veröffentlichten Publikationen oder die Zahl der Patente.
Damit ist es durchaus verständlich, dass auf der Basis es sich anbietet, zum hochspezialisierten Erfolgsmenschen in seiner Disziplin zu werden, statt in Anführungsstrichen Zeit damit zu verschwenden, sich vielleicht in barocker Weise sehr breit mit einem Gebiet und allen seinen Auswirkungen zu befassen.
Das Denklabor Collegium Helveticum versucht, den Forschungsprozess anders anzugehen. 9 Fellows, zu Deutsch wissenschaftliche Gäste, Forschende aus den Disziplinen Religion, Medizin, Wirtschaftswissenschaften, Chemie und Forstingenieure hat Professor Volkers zu einem Dialog eingeladen, einem Dialog auf gleicher Augenhöhe.
Aus diesem Prozess des Dialoges zwischen diesen Disziplinen entsteht die Formulierung einer neuen Hypothese oder eines neuen Gedankens, der alle Leute genügend gut interessiert, um bei der Stange zu bleiben.
Die Forschenden bei der Stange zu halten, ist wohl alles andere als einfach. Die Terminkalender sind voll. Der Blick auf die Website der Veranstaltungen des Collegium Helveticum zeigt denn auch, dass etliche Vorträge verschoben oder aber abgesagt werden mussten. Gerd Volkers gibt dies gerne zu. Aber das große 5-Jahres-Thema des Kollegiums habe den Nerv und damit das Interesse der Forschenden und der Gesellschaft doch getroffen. Die Gruppe sei sich damals rasch einig gewesen, einen Bereich erforschen zu wollen, den die Wissenschaft nur wenig verstehe. Emotionen, Gefühle. Wie beeinflussen zum Beispiel Emotionen die zur Objektivität verpflichteten Forschenden bei ihrer eigenen Arbeit? Oder wie beeinflussen Gefühle unseren Umgang mit Schmerzen? Die Resultate dieser Studie?
Emotionen vermag es, in unserem Körper physiologische Prozesse auszulösen, die uns die Schmerzen leichter ertragen lassen. In dem Moment, wo man einen Schmerz mit Sinn verbindet, wird er ertragbarer, als wenn einem der Schmerz sinnlos erscheint.
Diese Erkenntnis verhilft Patientinnen und Patienten, Schmerzen mit weniger oder gar ohne Medikamente zu ertragen. Das Forschungsprojekt des Kollegiums wird morgen in Berlin mit einem Forschungspreis der Deutschen Schmerzgesellschaft ausgezeichnet. Professor Volkers ist überzeugt, dass ohne das Zusammenwirken der Forschenden aus der Theologie, der Medizin, der Wirtschaftswissenschaften dieser Erkenntnisgewinn gar nicht möglich gewesen wäre. Dem wissenschaftlichen Wettbewerb kann sich das Kollegium also doch nicht gänzlich entziehen, das wolle es auch nicht. Im Gegenteil.
Das hat mit Esoterik sehr wenig zu tun und interessiert im Gegenteil sehr handfest, wo erzeugt ein Molekül einen Gedanken und wo erzeugt ein Gedanke ein Molekül.
Das Ziel sei Innovation und vor allem Langzeitwirkung. Der Professor für pharmazeutische Chemie will im guten Sinne ansteckend wirken. Das bisher aufgebaute Netzwerk wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Oder, wie Professor Volkers beim Hinausgehen sagt, für diese Gruppe aus Geistes- und Naturwissenschaftler sei klar, sie werde zusammenbleiben.
Der Bericht von Beatrice Born. Es ist 18.37 Uhr, Zeit fürs Echo-Dossier. Florenz, das sind der Ponte Vecchio, die Offizien, die Piazzale Michelangelo mit dem schönen David, um nur einige Sehenswürdigkeiten der toskanischen Hauptstadt zu nennen. Und Florenz, das sind auch die begehrten Scharen von Touristen aus aller Welt. Aber längst nicht alle Ausländer sind willkommen. In jüngster Zeit, im Visier der linken Stadtverwaltung, sind die sogenannten Lavavetri, meist Roma aus Rumänien. Sie stehen an den Straßenkreuzungen, reinigen Windschutzscheiben und erwarten dafür von den Autofahrern ein Trinkgeld. Diese Tätigkeit ist seit Ende August unter Androhung einer Buße verboten. Und das hat eine rege Diskussion ausgelöst über eine neue Immigrationswelle. Aus Florenz, Rolf Pellegrini.
Vor der Casa di Dante, im Herzen der Stadt, hören sich die Touristen einen Schauspieler an, der aus der göttlichen Komödie deklamiert.
Dabei schreibt er seine Wanderung, zunächst durch die Hölle, dann durch das Purgatorium, das Fegefeuer und schließlich durch das Paradies. Und die göttliche Komödie ist so das erste große, wichtige Werk der italienischen Literatur.
12 bis 13 Millionen Touristen besuchen alljährlich Florenz. Die Fiorentiner sind fürwahr an Ausländer gewöhnt. Sie leben von ihnen. Ohne sie würde die Stadt mit ihren 360.000 Einwohnern nicht funktionieren, würden die Alten keine Haushaltshelferin haben, keine Pflegerin, die Hotels kein Zimmer- und Küchenpersonal und gebaut werden könnte kaum mehr was. Denn auch in diesem Gewerbe sind fast 40% Ausländer, Rumänen zumal. Auf dem Markt verkaufen Iraner, Brasilianer, Chinesen und Nordafrikaner Lederwaren, die zum Teil als Billigartikel importiert oder in Gerbereien im Hinterland von Ausländern hergestellt werden. Aber es habe sich was geändert zum Schlechtern in den letzten Jahren, sagt mir ein Jordanier. Er arbeitet in einem Ledergeschäft seit 3 Jahren. Jetzt fühle er sich auf den Straßen nachts nicht mehr sicher. Die Stadt sei gefährlich geworden. Und sein Boss, ein anderer Immigrato, als das bezeichnet er sich, Italiener aus Neapel, er weiß, wieso die Stadt unsicher geworden ist. Es habe zu viele Roma, meint er.
C'è un problema a Rom? Sì, c'è un problema a Rom.
In che senso?
Ce ne sono troppo.
Freilich, es gibt gar nicht so viele Roma, ein paar Hunderte wohl oder ein paar Tausende, wenn man die Vorortsbanlieue mit einbezieht. Die Lavavetri im Übrigen, sie sind von den Straßenkreuzungen verschwunden. Die Strafandrohung der Stadt hat gewirkt. Es waren 50 oder 80 junge rumänische Roma, manche noch Kinder, die von ihren Clan-Bossen zum Geldverdienen ausgeschickt worden waren und sich hin und wieder aggressiv gebärdeten, wenn sie nichts erhielten. Einige von ihnen betteln nun irgendwo auf den Plätzen oder am Straßenrand. Das Hauptproblem seien aber nicht die Roma, will Giacomo, ein Süditaliener mit Laden am Markt de San Lorenzo, wissen. Die Roma seien zwar schwer integrierbar, weil sie unter sich bleiben wollten. Das Hauptproblem seien indessen die kriminellen Banden, die nach dem Beitritt Rumäniens zur EU auch Italien und damit Florenz heimsuchten.
C'è una migrazione nel, dalla primavera all'autunno.
Del banditi.
Esatto. Di interi paesi che si spostano in diversi paesi, stati d'Europa.
Eines ist gewiss, bis vor 10 Jahren verstand es die Stadt, die Immigrationswellen irgendwie zu absorbieren. Jetzt ist die schwieriger geworden, weil die Arbeit schlechter bezahlt wird, prekärer ist und der Mangel an Sozialeinrichtungen sich negativ auswirkt. Die Piazza San Lorenzo ist zu einem orientalisch-afrikanischen Markt mit vielen Gerüchen und Sprachen geworden. Schwarz- und Nordafrikaner, Asiaten, Lateinamerikaner, Slawen, Italiener lebten nebeneinander, nicht miteinander, sagt mir der engagierte linke Jungsoziologe Christian De Vito, der in Integrationsgruppen im Quartier tätig ist. Er verhehlt nicht, dass es zunehmend Spannungen gibt.
Però in realtà ci sono molti episodi di tensione nel proprio quotidiani. Che si basano forse sulla non conoscenza reciproca.
Zu den Spannungen zwischen den verschiedenen Einwanderergruppen kommen die Spannungen mit der angestammten italienischen Bevölkerung, die zunehmende Unsicherheit, soziale Verwahrlosung, Lärm und Schmutz in ihrer schönen Stadt beklagt. Was tun? Ich sprach mit Graziano Cioni, er ist Vize-Sindaco im Stadtrat für Sicherheit und die Lokalpolizei zuständig. Cioni ist ein Ex-Kommunist, gehört jetzt zu den Democratici di Sinistra bzw. zum neuen Partito Democratico. Ihm, der den Erlass gegen die Scheibenputzer verhängte, wird von der Linken vorgeworfen, er habe seine einstigen Ideale verraten, sei zu einem reaktionär-autoritären Sheriff geworden, der nur auf Law and Order erpicht sei. Das ist eine böse Karikatur. Cioni ist ein Mann der Vernunft, der Offensichtliches ausspricht. Accoglienza, eine Aufnahme der Immigrati, ohne Sicherheit könne es nicht geben, nicht zuletzt im Interesse der integrationswilligen Ausländer selber. Er beklagt, dass er zwar für Sicherheit theoretisch verantwortlich sei, aber seine 850 Vigili, Stadtpolizisten also, für Ordnungsaufgaben nicht einsetzen könne, weil diese in den Kompetenzbereich von Carabinieri und Staatspolizei gehörten. Und er bemerkt kritisch, dass die Mittel für Integrations- und Sicherheitsaufgaben nicht ausreichten. Wenn ihm Geld für 1.000 gegeben werde, aber 2.000 ankämen, dann habe er ein kleines Problem. Wer keinen Schlafplatz bekomme, würde eben unter den Brücken hausen.
Perché se io ho disponibilità e risorse per ospitare 1.000, se ne mi arriva 2.000, io c'ho 2.000 disgraziati, mi dormono sotto i ponti.
Es ist das Problem aller Stadtverantwortlichen in Italien. Die Neuankömmlinge unter den Immigrati werden häufig nirgendwo registriert, auch jene nicht, die zunächst in den Flüchtlingslagern aufgenommen werden. Sie werden nicht registriert, weil die Behörden hoffen, sie würden Italien auf irgendeinem Wege wieder verlassen und in die Nachbarländer weiterziehen. Dies geschieht mit einigen, die wir dann auch in der Schweiz antreffen können. Viele aber bleiben in Italien, finden einen Schwarzmarktjob oder suchen, wenn das nicht läuft, im Dschungel der Illegalität eine Überlebenschance. Und das ist gefährlich, meint Cioni, denn die Illegalität, das sei der Boden, auf dem die Kriminalität wachse.
Ma è vero, sono il terreno più fertile per la criminalità.
Und kriminelle Ausländer wiederum nähren Fremdenhass und führen zur Ausgrenzung.
Das war der Bericht aus Florenz von Rolf Pellegrini und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Judith Huber und für die Nachrichten Georg Auftermauer. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.